Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Stefan Fries, guten Tag. Männer erklären die Welt, Frauen kommen längst nicht gleichermaßen vor. In Medien ist das leider nicht anders und Sie hören es, auch das hier erklärt Ihnen ein Mann, weil ich heute im Dienstplan stehe. Aber wir bemühen uns bei Medias Res, wo es geht, Frauen als Expertinnen einzuladen. Wie das andere Redaktionen halten, ist schwer zu sagen. Ergebnis ist jedenfalls, dass es auch in der Corona-Krise hauptsächlich Männer sind, die über das Virus reden, über die Pandemie, über die Auswirkungen für die Gesellschaft, die Wirtschaft, das Leben insgesamt. Warum eigentlich? Gleich ein paar Antworten. Und apropos Corona, dass die Krise auch den Journalismus hart trifft, haben wir hier immer wieder berichtet. In den USA tut die größte Mediengewerkschaft jetzt das, was sie immer vermeiden wollte. Sie fordert Hilfe vom Staat. In den deutschen Medien kommen insgesamt mehr Männer als Frauen zu Wort. Das wissen wir schon lange. In der Corona-Krise ist dieses Verhältnis aber noch viel schlechter zulasten von Frauen. Was dadurch fehlt, ist die notwendige weibliche Perspektive auf die Krise und ihre Folgen. Die Gesichter der Krise sind die von Männern mit diesen Stimmen.
Wir erwarten jetzt natürlich nach all den Lockerungen rein intuitiv, dass direkt wieder die Fälle zunehmen müssten.
Das geht ja schon mal so los, dass man in vielen Gebäuden die Masken gar nicht mehr aufhaben muss.
Da haben Sie meine Rolle noch nicht verstanden. Ich bin Virologe. Ich will nicht die Politik von Herrn Ramelow beurteilen und übrigens auch nicht die Politik von den anderen 15 Ministerpräsidenten.
Christian Drosten, Alexander Kekulé, Hendrik Streeck. Es waren vor allem diese Männer, die uns das neuartige Coronavirus erklärt haben. In einer Auswertung des Spiegels zu den in der Krise meist zitierten Virologen haben es nur 2 Frauen in die Top 10 geschafft: Melanie Brinkmann und Marilyn Adot. Nun gut, könnte man sagen, es gibt eben mehr Männer in dem Bereich. Und für die Chefetagen stimmt das auch. 2 Studien der von Maria Furtwängler gegründeten Malisa-Stiftung zeigen allerdings, dahinter steckt ein strukturelles Problem. Die Studien haben die Corona-Berichterstattung im April in Fernsehen und Online-Medien untersucht. Das Ergebnis? Bei den Fachleuten in TV-Formaten war nur 1 von 5 Personen weiblich. In der Online-Berichterstattung lag der Expertinnenanteil bei 7%. Selbst bei den interviewten Ärzten ohne Leitungsposten kamen auf jede Frau 4 Männer, obwohl fast die Hälfte der deutschen Ärzteschaft weiblich ist. Das ist nichts Neues. Seit Jahren zeigen Auswertungen, dass weibliche Stimmen in den Medien zu kurz kommen. Weil Redaktionen in einem ewigen Kreislauf auf etablierte Experten zurückgreifen. Und weil manche Frauen ihre Fachkompetenz unterschätzen. Durch die Corona-Krise könnte sich das Problem aber noch einmal zugespitzt haben. Karin Heisecke, Leiterin der Malisa-Stiftung.
In einem Fall war es zum Beispiel so, da war eine Nachrichtenredaktion, die da sehr stark drauf geachtet hat, die aber in der Corona-Zeit, weil da überall das Personal reduziert wurde, mit einer anderen Redaktion zusammengelegt wurde, die nicht drauf geachtet hat. Und dadurch hat sich dann der Anteil der Frauen wieder sehr stark verringert.
Hinzu kam, als die Kitas dicht machten, übernahmen Frauen einen Großteil der Kinderbetreuung. Die Infektiologin Marilyn Adot sagte dem BR, sie müsse aus Zeitgründen 90% der Presseanfragen absagen. Als alleiniges Argument taugt das aber nicht, denn es gibt Frauen, die gerne mehr Interviews gegeben hätten. Zum Beispiel Silvia Thun. Die Professorin an der Berliner Charité verantwortet einen bundesweiten Forschungsdatensatz zum Coronavirus, berät das Robert-Koch-Institut und war in den Medien bislang kaum präsent.
Selbst in den großen Talkshows, denke ich, wäre ich durchaus wohl platziert gewesen, weil ich eine absolute Expertin bin für den Bereich Digitalisierung, IT, aber auch Biomedizintechnik und Ärztin bin. Also so eine Kombination gibt es eigentlich gar nicht in Deutschland, auch nicht von einem Mann. Und da hat es mich schon gewundert, dass immer wieder eher die Politiker angefragt worden sind oder reine Virologen. Ich spreche jetzt nicht nur für mich, sondern tatsächlich für alle Frauen hier in dem Bereich, die Fantastisches leisten gerade.
Damit Frauen wie Silvia Thun öfter in die Medien kommen, hat der Verein Pro Quote vor kurzem dazu aufgerufen, Expertinnen zur Corona-Krise vorzuschlagen. Die Liste soll dabei helfen, Interviewpartnerinnen zu finden. Denn die seien oft nicht so sichtbar, sagt Edith Heidkemper, Vorsitzende von Pro Quote und Medizinjournalistin.
Man muss ein zweites Mal vielleicht noch nachfragen, aber es gibt sie und da möchten wir helfen, dass diese Hürde einfach kleiner wird, Expertinnen zu finden, damit einfach mehr Frauen zu Wort kommen. Und nicht nur die Männer die Krise und die Welt erklären. Vorbilder werden jetzt geschaffen, auch für die nächsten Generationen, und von alleine verändert sich das nicht.
Auch Karin Heisecke von der Malisa-Stiftung wünscht sich mehr Ausgeglichenheit in den Medien.
Gerade in dieser Krisenzeit können wir es uns ja auch gar nicht erlauben, auf die Expertise und das Wissen von den gut ausgebildeten Frauen, die es ja gibt in Deutschland, zu verzichten. Nicht nur in der Darstellung der Medien, sondern insgesamt auch in der Lösung dieser Krisensituation im Moment.
Unsere französischen Nachbarn gehen anders vor. In Frankreich gab es im April so entrüstete Diskussionen über die männliche Expertendominanz, dass die Politik eingriff. Die Staatssekretärin für Gleichstellung beauftragte eine Abgeordnete damit, für mehr weibliche Stimmen in der Berichterstattung zu sorgen. Die Parlamentarierin ist nun im Gespräch mit den großen Medienhäusern.
Annika Schneider berichtete. Und apropos das Coronavirus erklären, eine problematische Rolle dabei hat vor ein paar Wochen eine PR-Agentur gespielt. Es ging um die sogenannte Heinsberg-Studie des Bonner Virologen Hendrik Streeck. Er hatte seine Arbeit von der PR-Agentur Story Machine begleiten lassen, die unter anderem dem früheren Bild-Chefredakteur Kai Diekmann gehört. Deren Social-Media-Arbeit wurde kritisiert, weil durch Tweets und Facebook-Posts angeblich von vornherein ein Narrativ gesetzt werden sollte, egal was die Studie ergibt. Jetzt hat sich der Deutsche Rat für Public Relations damit beschäftigt, das Selbstkontrollorgan der Branche und Story Machine gerügt, wegen Rufschädigung des Berufsstands durch unprofessionelles Verhalten, weil die Studienergebnisse nicht möglichst neutral vermittelt wurden. Story Machine prüft rechtliche Mittel gegen die Rüge. Nicht kritisiert wurde übrigens, dass nicht von Anfang an klar war, wer die Arbeit finanziert. Die Geldgeber wurden erst später genannt. Die Medien sind in den USA im Moment in einer paradoxen Situation. Sie haben extrem viel Arbeit, um über die Unruhen zu berichten und über die Corona-Krise, die die USA betrifft wie kaum ein anderes Land. Und die Krise betrifft ja auch die Journalisten selbst. Sie werden gebraucht wie selten, aber leiden daran, dass immer noch relativ wenig Werbung geschaltet wird. Wenn es der US-Wirtschaft schlecht geht, geht es auch den Zeitungen dort schlecht. Die Krise verschärft das ohnehin schon länger dauernde Zeitungssterben. Redaktionen werden weiter verkleinert. Laut New York Times sind mindestens 36.000 Mitarbeiter von Medien von der Krise betroffen, weil sie entlassen oder beurlaubt wurden oder ihr Gehalt gekürzt wurde. Nicht zu reden von vielen freien Kolleginnen. Jetzt hat der Chef der größten US-Mediengewerkschaft John Schloss ein Tabu gebrochen und Geld vom Staat gefordert.
They're cutting a lot of the younger staff first, and sometimes that's the most diverse staff.
Zuerst müssen die Jüngeren gehen. Oft repräsentieren gerade diese Mitarbeiter aber die Vielfalt der Gesellschaft. So verlieren wir die Gemeinden mit People of Color. Und das gerade jetzt, während der Pandemie, in der die Infektions- und Sterberaten für People of Color überproportional groß sind und sie weniger Zugang zu medizinischer Versorgung haben als weiße Menschen. Das macht das Problem noch viel größer. Dieser Trend ist sehr beunruhigend.
John Schloss ist seit letztem November Chef der mit 25.000 Mitgliedern größten US-amerikanischen Mediengewerkschaft News Guild. Und mit seiner Wahl fand auch ein Generationswechsel innerhalb der Gewerkschaft statt, das merkt man schon an seinen Anliegen. Er fordert mehr Diversität in den Redaktionen, eine sensiblere Sprache gegenüber non-binären Journalisten wie Trans- und Queer-Reportern, sichere Arbeitsplätze mit klaren Regeln gegen Sexismus und Rassismus und eine starke Stimme für freischaffende Autoren, die sich nach dem amerikanischen Pressegesetz selber nicht in einer Gewerkschaft organisieren dürfen. Und sein erfrischender Elan scheint zu überzeugen.
In nur zwei Jahren haben wir 3.000 neue Mitglieder hinzugewonnen. Das ist ein riesiger Zuwachs. Die Leute wollen ihre Arbeitsplätze retten. Wir können keine Demokratie ohne eine freie Presse haben. Und Journalisten wollen raus in unsere Gemeinschaften und deren Geschichten erzählen, damit diese Demokratie weitergeht. Es ist absolut herzzerreißend, was hier passiert. Dabei wollen die Leute nur ihre Arbeit machen.
Die Pandemie droht für viele Publikationen das Ende zu bringen, weil lebenswichtige Einnahmen durch lokale Werbung entfallen. Deshalb fordert John Schloss die Regierung auf, ein Hilfspaket für die Rettung der amerikanischen Presselandschaft zu verabschieden. Ein nicht unumstrittener Vorschlag, da viele ältere Kollegen um ihre Unabhängigkeit als Journalisten fürchten. Doch John hat Angst, dass die Presselandschaft anders nicht überleben wird.
Wenn wir als amerikanische Journalisten eines wollen, dann unabhängig sein, vor allem von einer Regierung, damit wir kritisch über sie schreiben können. Durch die Pandemie und den Rückgang der Werbeeinnahmen haben in den letzten 2 Monaten bereits 30 Zeitungen geschlossen. Und das zusätzlich zu den 2000 der letzten 10 Jahre. Jetzt haben wir ganze Landstriche, die wir als Nachrichtenwüste bezeichnen. Da gibt es gar keine lokalen Redaktionen mehr.
Keiner, der den örtlichen Verwaltungen, den Richtern oder der Polizei auf die Finger schaut. Keiner, der über die Belange der Gemeinde berichtet. Niemand, der eine alternative Sichtweise anbietet. Das fördert Korruption und Parteilichkeit, ein enormes Problem innerhalb der amerikanischen Gesellschaft, in der immer mehr Menschen in einer ideologischen Blase leben. Der Tod der Demokratie, findet John Schleus. Wenn man an Donald Trumps Tiraden gegen die Presse denkt, fällt es schwer zu glauben, dass man mit einem solchen Vorschlag in Washington Gehör finden kann. Doch Johns Erfahrungen sprechen da eine andere Sprache.
Viele Republikaner und Demokraten unterstützen unseren Vorschlag, weil sie sich um ihre lokalen Redaktionen sorgen. Da mag der Präsident noch so gegen die Presse und einzelne Reporter wettern. 99% aller Journalisten berichten nicht auf nationaler Ebene. Sie berichten über lokale Themen. Und diese Themen sind für Republikaner wie Demokraten überall im Land enorm wichtig.
Die jetzige Situation auf den Straßen nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd in Minneapolis beweist für John Schleus, wie notwendig freie Berichterstattung vor Ort ist. Denn die unverhohlene Aggression, mit der Polizeikräfte klar gekennzeichnete Journalisten attackieren, bedrohen, beschießen und einsperren, um sie einzuschüchtern, zeigt, wie gefährdet die Demokratie in den USA bereits ist.
Wir werden für dieses Hilfspaket kämpfen, um Journalismus und die freie Presse als einen Ausdruck unserer Demokratie zu retten und zu beschützen. Wenn wir das nicht tun, riskieren wir, die Demokratie zu verlieren.
Klare Worte vom Chef der größten US-Mediengewerkschaft, Andreas Roberts, berichtete. Eine problematische Rolle in den Unruhen in den USA spielt Präsident Donald Trump. Er heizt den Konflikt an, auch bei Twitter. Twitter hat mittlerweile einige Trump-Tweets als irreführend und gewaltverherrlichend markiert und müsste eigentlich den ganzen Account sperren, wenn es die eigenen Regeln ernst nehmen würde. Das hat ein Experiment gezeigt. Ein Twitter-Nutzer hat in einem eigenen Account nämlich exakt dieselben Tweets abgesetzt wie Trump und wurde nach 68 Stunden wegen Gewaltverherrlichung gesperrt. Soweit ist Twitter bei Trump selbst noch nicht gegangen. Aber er bekommt jetzt Gegenwind von einem anderen Netzwerk, von Snapchat. Es will Trumps Nachrichten jetzt nicht mehr einfach so weiterleiten. Aus dem Silicon Valley berichtet Markus Schuler.
So solle das Snapchat-Profil von Trump nicht mehr im Discover-Bereich angezeigt werden. Dort sind ausgewählte Inhalte von Promis und Unternehmen zu finden. Der Dienst erklärte, man wolle kein Verstärker für Stimmen sein, die rassistische Gewalt und Ungerechtigkeit verbreiteten, in denen man ihnen kostenlose Werbefläche zur Verfügung stelle. Der Account des US-Präsidenten hat auf Snapchat rund 1,5 Millionen Follower, bei Twitter sind es 80 Millionen. Das Wahlkampfteam von Trump verurteilte die Entscheidung. Damit wolle Snapchat die anstehenden Wahlen manipulieren. Die Plattform wolle außerdem den demokratischen Herausforderer Joe Biden unterstützen. Der US-Präsident behauptet schon seit mehreren Jahren, die Online-Dienste würden konservative Meinungen unterdrücken. Die Social-Media-Beiträge von Trump hatten in den vergangenen Tagen für heftige Kontroversen gesorgt. Der Kurznachrichtendienst Twitter hatte einen seiner Tweets mit einem Warnhinweis versehen. Grund, er verherrliche Gewalt. Facebook dagegen hat nichts gegen denselben Beitrag unternommen.
Markus Schuler berichtete. »100% Journalismus, keine Märchen«, das ist der Slogan von Gabor Steingarts Projekt, der frühere Chefredakteur und Herausgeber des Handelsblatts. Beides hält er nicht ein, hat sich in den vergangenen Wochen immer wieder gezeigt. Dokumentiert hat das unter anderem der frühere Journalist und heutige Digitalberater Thomas Knüver. Er hatte sich im Januar vorgenommen, ein halbes Jahr die Fakten in Steingarts Newsletter Morning Briefing zu überprüfen und schreibt noch vor Ablauf der Frist: »Ich gebe auf, ich kann nicht mehr, es reicht, Gabor Steingart hat gewonnen«. Ich habe Thomas Knüver heute Mittag gefragt, warum er aufgegeben hat.
Weil meine persönliche Psychohygiene dies jetzt dringlich erfordert. Ich habe tatsächlich jeden Abend dann eher am Ende meines Bürotages habe ich dann angefangen, diesen morgendlichen Newsletter gegen zu recherchieren und habe mir dann immer 5 Minuten tatsächlich handgestoppt genommen, wenn mir irgendwo was auffiel, wo ich dachte, ob das so stimmt. Das Ergebnis war, dass da so viel nicht stimmte, halb stimmte, ein bisschen verschoben war, dass ich eigentlich so richtig agitiert nach Hause gekommen bin und so sauer war, weil da so viele Sachen dabei waren, die so offensichtlich und simpel falsch waren. Das konnte ich einfach auf Dauer nicht mehr ertragen.
Wie kann das sein, dass ein so erfahrener Journalist wie Gabor Steingart so viele Fehler macht?
Das müssen Sie ehrlich gesagt ihn fragen. Ich weiß es nicht. Es ist mir ganz ehrlich nicht erklärlich.
Was ist Ihnen aufgefallen an seinem Morning Briefing?
Es gibt ganz systematische Fehler. Also zum Beispiel tauchen mehrfach Umfragen auf und Studien, die er so halbwahr darstellt. Es gibt historische Zusammenhänge, die er falsch schildert. Oder er behauptet auch einfach, es gäbe eine Einheitsmeinung zu einem Thema. Und wenn man dann nur mal 10 Sekunden lang googelt, stellt man fest, nee, dem ist nicht so, sondern es gibt genügend Meinungen, die unterschiedliche Ansichten vertreten in der deutschen Medienlandschaft. Das ist schon bemerkenswert in dieser Ansammlung und in dieser Masse.
In welcher Weise präsentiert er das im Newsletter?
Na, er tut sehr gerne so, als ob das seine Meinung sei. Tatsächlich ist es aber selten seine Meinung. Er zieht selten tatsächlich Stellung, sondern er tut immer nur so und hat eher so eine Haltung, nämlich alles doof außer ich. Zum anderen ist es ohnehin so, dass er das gerne in epische Erzählungen verwebt. Also es ist so, dass einfach im Reiche von Gabor Steingart herrscht immer Krieg. Alle sind immer gegeneinander. Es gibt niemals humane, menschliche Motivationen, etwas zu tun, zum Beispiel die Corona-Maßnahmen. Da geht es nie darum, Menschenleben zu retten, zu verhindern, dass Menschen im Krankenhaus landen. Es hat immer machtpolitische Gründe. Und so entwickelt man dann eine nibelungenartige Welt, in der der Krieg nie endet. Er wird aber mit sehr vielen schiefen Wortbildern sehr schön erzählt.
Wie geht denn das, keine Meinung zu haben, aber es doch irgendwie so klingen zu lassen?
Na, dann, man kann zum Beispiel einfach grundsätzlich sagen, die Konjunkturmaßnahmen werden nicht funktionieren, die deutsche Wirtschaft stürzt weiter ab. Dann ist das eine Einordnung, bei der man jetzt erwarten würde, wenn man eine Meinung hat, man hätte überhaupt kein Geld in Konjunkturmaßnahmen stecken müssen. So ein Satz fällt bei Steingart aber extremst selten. Es geht immer nur darum zu sagen, das, was passiert, ist schlecht. Was besser wäre, das wird nur sehr, sehr selten erläutert.
Jetzt hat Gabor Steingart ja ein neues Geschäftsmodell entwickelt. Er hat ein Schiff bauen lassen, das auf der Spree hin und her fahren soll in Berlin, das jetzt gestartet ist. Wir haben da neulich drüber berichtet. Er bietet diesen Newsletter an. Es gibt Podcasts. Es soll Events geben, wenn die Corona-Maßnahmen das wieder zulassen. Das heißt, es ist ein journalistisch interessantes Projekt. Ja, eigentlich, wie beurteilen Sie das?
Der Grund, warum ich mich mit diesem Newsletter beschäftigt habe, ist eben auch, dass ich auch glaube, dass es eigentlich eine gute Idee ist, was Steingart dort machen möchte. Das Schiff beispielsweise ist eigentlich eine sehr interessante Marketingmaßnahme. Das ist nicht ganz neu, denn im Grunde jeder Verlag macht ja heute Veranstaltungen und mit dem Schiff gibt es einfach einen Veranstaltungsort, den er selbst bespielen kann. Das alles finde ich durchaus sehr spannend. Allerdings, es ist eine tolle Verpackung und derzeit fehlt mir persönlich ganz stark die Substanz.
Das journalistische Geschäftsmodell von Gabor Steingart erinnert teilweise an das eines anderen ehemaligen Wirtschaftsjournalisten Roland Tichy mit seinem Portal Tichys Einblick, des Beobachter wie Zeitjournalist Christian Fuchs den neuen Rechten zuordnen. Erfindet Steingart gerade ein weiteres solches Medium? Gibt es da solche Bezüge?
Es fällt auf, dass Gabor Steingart in der Tonalität gerne mit dieser neuen Rechten kuschelt. Es gibt so gewisse Begriffe, Worte, die er verwendet und natürlich ist die Aggressivität im Grundton auch durchaus in diese Richtung zielend. Das heißt nicht, dass er jetzt schon zur neuen Rechten gehört und er rechtfertigt sich und seine Mitarbeiter ebenfalls damit, dass halt sehr viele Stimmen zu Wort kommen und das ist sicherlich richtig. Ich glaube aber schon, dass man Steingart in einem Ökosystem sehen muss. Es gibt derzeit einfach Medien und Menschen und eine klare Zielgruppe und das sind Männer traurigerweise meines Alters. Also ich bin 50 Jahre alt, ich würde sagen, das sind so Männer Anfang, Mitte 40 bis hoch Mitte 60. die das Gefühl haben, dass eigentlich ihre Welt, die für sie geschaffen war, in sich zusammenbricht. Sie haben derzeit gelebt von den Privilegien, die sie immer hatten, weil unsere gesamte Gesellschaft darauf abgestimmt ist, weiße Männer zu fördern. Und das grummelt jetzt. Es gibt jetzt eben Frauenquoten, es gibt starke Frauen, es gibt eine sexuelle Gleichberechtigung, der Geschlechterbegriff bricht auf. Und deshalb haben sie das Gefühl, sich mit Aggressivität gegen diesen Fortschritt wehren zu müssen. Und Medien, wie zum Beispiel Tichys Einblick und die anderen der Neuen Rechten, geben ihnen da recht, weil die hauen immer drauf und sagen, alles ist immer schlecht. Herr Steingart tendiert durchaus in diese Richtung. Er ist noch nicht da. Wovor ich ein bisschen Angst habe, ist, derzeit hat Gábor Steingart auch nicht wirklich großartigen Kontakt zu seinen Lesern. Das wird sich aber ändern, wenn dieses Abo-Modell dafür sorgt, dass man Zugang bekommt. Weil dann werden natürlich die härtesten Eiferer, werden die zahlungsbereitesten sein und die bekommen dann Zugang zu ihm. Und dann wird er eben hören, ja, du machst das ja total richtig, du haust da ja immer drauf. Und das hat zum Beispiel auch einen Roland Tichy verändert, der ja tatsächlich eher als sehr konservatives Angebot angefangen hat und dann immer weiter auf der Beifahrerseite sozusagen abgebogen ist. Und diese Entwicklung, die befürchte ich bei Steingart.
Über das Geschäftsmodell des Journalisten Gábor Steingart war das der Digitalberater Thomas Knüver. Was wollen eigentlich unsere Zuhörer, Leserinnen, Zuschauer von uns Journalisten? Darüber wollen wir morgen mit Ihnen reden in Medias Res im Dialog mit Andreas Stopp.
Ja, genau. Und gut, dass wir Wissenschaftler haben. Es gibt nämlich eine neue Studie, die heißt, was Journalisten sollen und was sie wollen. Leibniz-Institut für Medienforschung hat da gearbeitet und das Hans-Bredow-Institut. Und da geht es um die Publikumserwartungen, also ihre Erwartungen an uns als Journalisten und um unser Rollenselbstverständnis. Und die Frage war, ist das kongruent? Passt das zusammen? Oder haben Sie als Publikum andere Anforderungen an uns? Machen wir was anderes? Berichten sollen wir analysieren, einordnen? Deswegen also meine Frage an Sie, welche Erwartungen haben Sie an uns als Journalisten? Sehen Sie das überall erfüllt? Welche Aufgaben schreiben Sie uns zu? Wo sind vielleicht auch die Grenzen des Tätigkeitsfelds des Journalismus? Kann ich Ihnen gleich sagen, wir haben dann morgen auch zu Gast Frau Professor Losen, die hat diese Studie durchgeführt. Auch mit ihr können Sie reden. Also ab sofort anrufen auf unserem Anrufbeantworter. Der hat folgende Nummer 0221 345 3451, oder Sie schreiben an mediasres-dialog@deutschlandfunk.de. Wie sollte er sein? Der Journalist, die Journalistin, ab jetzt auf den Anrufbeantworter, morgen dann live 15:35.
Andreas Stopp war das.
Medias Res, die Schlagzeile von morgen.
Ilka de Grange, Ressortleiterin der Zeitung für den Regionalverband der Saarbrücker Zeitung, das heißt auch der Zeitung für die Landeshauptstadt Saarbrücken. Unsere Schlagzeile für morgen lautet: Zahl der Gewalttaten alarmiert den Minister. Dahinter verbirgt sich, wir haben Anfang der Woche die Kriminalstatistik ausgewertet. Saarbrücken steht recht weit oben. Der Grund liegt in Messerstechereien und Diebstählen. Und nach unserer Analyse der Statistik hat sich jetzt der Innenminister gemeldet und uns mitgeteilt, dass er eine Sicherheitsanalyse für die Landeshauptstadt in Auftrag geben wird, um herauszufinden, woran es denn liegt und was getan werden kann. Schon jetzt weiß man, dass natürlich nicht sehr, sehr viele der 180.000 Einwohner von Saarbrücken kriminell sind, sondern dass mindestens 40% der Tatverdächtigen gar nicht aus Saarbrücken kommt. Das liegt sicherlich auch daran, dass Saarbrücken die einzige wirklich große Stadt im Saarland ist.
Gleich die Nachrichten, dann der Büchermarkt mit Jan Drees. Medias Res wieder morgen ab 15.35 Uhr im Dialog mit Ihnen. Ansonsten immer unter deutschlandfunk.de/mediasres. Mein Name ist Stefan Fries. Tschüss.